Anstoß, der Fußball-Podcast.
Es gab ja 104 WM-Spiele, insgesamt 104 WM-Spiele. Wo würdest du das Finale einordnen? Eher so auf den Plätzen 1, 2 oder 3 oder eher weiter hinten so auf 102, 103 oder 104?
Ich würde sagen, eher auf den Plätzen 101, 2, 3 oder 4. Man könnte auch sagen, das Finale hätte natürlich eigentlich deutlich mehr Spannung vertragen können, als der Trainingsanzug des dicken Ronaldos hatte. Aber leider war es am Ende ja nicht so. Und am Ende musste man sagen, musste Lionel Messi ja so ein bisschen auch die gute Lamine zum bösen Spiel seiner Mannschaftskollegen machen. Und damit ist, würde ich sagen, der Ton auch schon fast gesetzt. Wir freuen uns, das möchte ich einfach mal ganz kurz sagen, auf die letzte WM-Folge mit dem Mann, der gestern irgendwo zwischen Mick Jagger, Matt Damon unterwegs war, der gesagt hat, ja, ich stelle gerne für den WM-Pokal meinen Louis Vuitton-Koffer zur Verfügung und ja, ich habe die Strasssteine auf den Trainingsanzug von Robbie Williams genäht. Hier ist, meine Damen und Herren, ein letztes Mal aus Amerika, Michael Augustin.
Ja, good morning. Es ist wirklich früh am Morgen hier in New York City. Ich bin zwischen dem Flatiron und dem Empire State Building in der Nähe der Fifth Avenue. Hier bin ich in einem Hotel im Hochhausdschungel gefangen im 16. Stock, da wo das Internet trotzdem stabil ist. Und da zeichnen wir jetzt auch für die kommenden Wochen erstmal die letzte Anstoßfolge auf, weil du sitzt schon auf gepackten Koffern, du fährst Richtung Süden. Ich fliege in vielen, vielen Stunden, 18 Uhr Ortszeit ist denn ja doch noch so 10, 11 Stunden hin, zurück über Frankfurt nach Hamburg und fahre dann auch am Mittwoch mit meiner Familie in den Urlaub. Es geht auch in den Süden und zwar in den Süden Frankreichs, aber erstmal sprechen wir natürlich über das WM-Finale. Ich finde, du warst ein bisschen streng gerade eben in deiner ersten kurzen Analyse, weil spannend war es ja, ne? Also wenn ein Spiel nur ein Tor erlebt und 1-0 ausgeht, dann ist doch Spannung garantiert.
Ja und nein. Ne? Also es war ja wirklich Spanien at its best. Ballbesitz, Fußball, Tiki-Taka zuweilen auch. Argentinien hat keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Spanien hat Lionel Messi aus dem Spiel genommen. Selbst diese Aggressivität der Argentinier, um dann mal so ein bisschen Farbe reinzubekommen, hat ja auch nicht wirklich gewirkt. Und deswegen wusste man ja eigentlich, was passieren würde. Also natürlich hat man immer noch so ein bisschen gehofft, dass dann ab der 75. Minute der Lionel Messi-Zauber wiederkommt und dass er dann sagt so, Momento, ich hole noch mal kurz meine argentinische Schreibmaschine raus und ich schreibe dann doch noch mal meine eigene Geschichte. Das hatten wir ja schon alles. Aber dafür waren die Spanier einfach zu stark und zu überlegen und deshalb war es in dem Sinne, und ich gönne es auch den Spaniern, ich weiß, du hast ja wahrscheinlich eher so dieses kleine argentinische Herz, das in dir pocht mit deiner Diego Armando Maradona Vergangenheit, aber am Ende war es doch abzusehen, was passieren würde, oder nicht?
Ja, also ich verspreche euch da draußen, ich muss übrigens auch mal dich vorstellen, du hast meinen Namen genannt, du bist Fabian Wittke. Du bist immer noch Fabian Wittke in der gefühlt 465. Folge von Anstoß. Du bist in Hamburg, ich bin in New York, aber ich glaube, das haben wir schon gesagt. Also wir wollen natürlich auch nochmal über das Ganze drumherum sprechen, aber natürlich hast du recht. Spanien hat nicht nur dieses Finale verdient gewonnen, Spanien ist verdient Weltmeister geworden. Also da kann man ja sogar noch ein Spiel früher anfangen, wie Spanien im Halbfinale Frankreich dominiert hat. Das war ja mein heißer WM-Tipp, für mich der Top-Favorit und die Franzosen waren chancenlos. Genauso ging es ja den Argentiniern gestern gegen Spanien. Die Spanier haben den meisten Ballbesitz bei dieser WM. Sie haben einfach Ballverluste gar nicht in ihrem Repertoire. Also Rodri oder Fabian, also Spanien hat ja auch einen Fabi, Fabian Ruiz, Dani Olmo, wie sie alle heißen, Alex Baena über links, Lamine Yamal über rechts. Dann werden noch so Spieler wie Pedri während des Spiels eingewechselt. Da klebt der Ball am Fuß, da zirkuliert der Ball und die Spanier spielen ja mit ganz viel Geduld und werden nicht hektisch und legen sich ihren Gegner zurecht, um dann die Lücke zu suchen. Die Lücken waren gestern gar nicht so da in der argentinischen Abwehr, deswegen hat Spanien auch versucht, mit Distanzschüssen zum Glück zu kommen. Hat, ich würde mal sagen, in Emiliano Martinez natürlich auch einen guten Gegner gehabt. Der Torhüter der Argentinier war gleichzeitig der beste Argentinier, aber am Ende standen 20-2 Torschüsse da. Argentinien hatte die ersten Abschlüsse, die ersten Versuche aufs Tor, erst in der Verlängerung. 20-2 Torschüsse. Und spätestens nach dem Platzverweis von Enzo Fernandes, der sah ja, glaube ich, in der dritten Minute der Nachspielzeit, also am Ende der regulären Spielzeit, die gelb-rote Karte. Spätestens nach seinem Platzverweis war ja klar, dass Spanien dieses Spiel gewinnen würde. Aber irgendwie war das auch schon nach 15 Minuten klar oder noch früher. Also mit diesem Gefühl ist man sehr schnell konfrontiert worden. Und auch so diese argentinische Leidenschaft in Kombination mit den Fans, die natürlich auch auf den Rängen klar in Überzahl waren, die aber auch nicht so laut waren wie in anderen Spielen, wie in Dallas oder wie in Atlanta, wo ich die argentinischen Fans ja auch im Stadion erlebt habe. Diese Kombination hat halt eben auch nicht ausgereicht, um ganz viel Energie auf den Platz zu bringen. Und ja, ich bin voll bei dir. Spanien ist völlig verdient Weltmeister geworden.
Und dann ja wiederum auch, und das sind ja so diese Seitenaspekte, finde ich, die man auch noch mit auf den Tisch packen muss, wenn man analysiert oder in der Retrospektive das Ganze noch einmal beäugt, dann ja eben auch noch mit dem besten Rookie und der dann ja eben nicht Lamine Yamal war, also diese ganze Schattenmannschaft, die noch da dahinter steckt, hinter diesen Spaniern, dass ein Grimaldo, der so ein absoluter Top-Bundesliga-Player war in den vergangenen Jahren, jetzt zu Atletico Madrid gewechselt ist, dass der in diesem Team in dem Sinne gar keine Rolle spielt. Ne? Also all das sind ja auch noch die Geschichten, die Spanien ausmachen und dass, wenn du dir die Startformation anschaust, dass eben nicht Spieler sind, die jetzt in den absoluten Top-Verein zu Hause sind, sondern eben auch in Vereinen wie Bilbao oder vielleicht auch eher Atletico Madrid oder eher eben nicht bei Real Barcelona oder den ganz, ganz großen Vereinen spielen, sondern dass Spanien eben in den vergangenen Jahren war es ja natürlich auch schon zu erkennen, einen ganz eigenen Charakter geprägt hat mit diesem Fußball und einem Trainer, dem man vielleicht jetzt eigentlich nur nahelegen kann, den Rücktritt anzubieten, weil viel, viel besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne?
Luis de la Fuente hat auch wieder super gewechselt, hat Ferran Torres eingewechselt, der das Siegtor erzielt hat, hat Nico Williams eingewechselt, der wirklich krasse Impulse, positive Impulse gegeben hat, der hat das Tor vorbereitet und diesmal war es nicht Mikel Merino, der wurde ja im Achtelfinale gegen Portugal eingewechselt und war der Matchwinner oder auch im Viertelfinale gegen Belgien, da hat Merino auch das Siegtor geschossen, gestern waren es eben andere und die Spanier, sie haben eine unfassbare Siegesserie. Ne? Sie haben jetzt 38 Spiele in Folge nicht verloren. Das letzte Mal im März 2024. Luis de la Fuente ist jetzt Europameistertrainer, Weltmeistertrainer. Er ist mit 65 Jahren der älteste Weltmeistertrainer. Und ja, Spanien ist auch eine Endspielmannschaft. Das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen. Das war das 7. Endspiel für Spanien und der 6. Sieg. Spanien ist ja mit 4 Titeln Rekord-Europameister, jetzt zum 2. Mal nach 2010 Weltmeister geworden. Man kann jetzt wenig Rückschlüsse ziehen. Das, was irgendwie 2010 passiert ist, hat mit dieser jetzigen Mannschaft nicht viel zu tun. Aber natürlich fällt auf, dass Spanien sehr wenige Gegentore kassiert hat bei dieser WM. Ein einziges im Viertelfinale gegen Belgien und 2010 sind ja in der K.O.-Runde der Spanier auch gar keine Gegentore gefallen. Also da ist Spanien zu null durchgegangen, hat ja damals auch das Finale gegen die Niederlande mit 1-0 nach Verlängerung gewonnen, so wie gestern auch gegen Argentinien. Und die Spanier sind jetzt nicht die spektakulärste Mannschaft, aber sie schnüren jedem Gegner die Luft ab, sie dominieren jedes Spiel und sie bestimmen die Regeln auf dem Spielfeld. Und das, finde ich, ist total beeindruckend. Der Gegner kann eigentlich nur reagieren. Spanien agiert und die Argentinier brauchten ihre Energie für die Defensive und für die Offensive fehlte den Argentiniern die Kraft und vor allen Dingen auch die Mittel. Und ich finde, dieser Mannschaft hat man auch angemerkt, dass sie schon zweimal in die Verlängerung gehen musste. Also im Sechzehntelfinale hat sich Argentinien ja erst nach Verlängerung gegen Kap Verde durchgesetzt. Im Viertelfinale gegen die Schweiz auch. Gegen England im Halbfinale hat Argentinien das Spiel spät in der Nachspielzeit entschieden. Und weil mich da die zweite Halbzeit der Argentinier gegen England so überzeugt hatte, habe ich gestern auch vor dem Spiel gedacht, ja, es ist total schwierig, da einen Favoriten auszumachen. Ich hätte sogar Argentinien den Titel zugetraut, denn wenn die Argentinier nach Brasilien 1962 die erst dritte Mannschaft gewesen, die dann ihren WM-Titel verteidigt hätte. Aber das war ja früher erkennbar, dass das überhaupt nicht im Bereich des Möglichen gewesen wäre, dass Argentinien gestern Weltmeister geworden ist. Und Lionel Messi war einer von vielen. Also der musste mehr defensiv arbeiten, als dass er auf der anderen Seite offensive Akzente setzen konnte. Der war ich will nicht sagen unsichtbar, aber ja, er war halt auch kein Faktor, weil die Spanier so erdrückend überlegen waren.
Er hatte natürlich so seine Momente völlig klar, so dann, wenn er mal so zwei, drei aussteigen lässt, diese unfassbaren Pässe, die er natürlich trotzdem spielt, mit dem Außenriss, das Ding, die Spieleröffnung von links hinten aus dem Mittelfeld diagonal auf die andere Seite rüber, wo es danach zu diesem Foulspiel kommt und oder zu diesem provozierten Foulspiel, das dann, glaube ich, aber nicht geahndet wurde. Er ist genau nicht zum Faktor geworden und daran kannst du auch erkennen, Lionel Messi hat jetzt, glaube ich, bei dieser WM 8 Tore erzielt. Er war eben der Faktor. Er hat das Team besser gemacht, haben wir auch schon drüber gesprochen, anders als Cristiano Ronaldo, der gefühlt eine Bremse für die Portugiesen war. So war Lionel Messi natürlich the greatest of all time. Der Faktor hat nochmal alle Statistiken auf seine Seite geholt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, aber wurde eben auch, du hast es angesprochen, erfolgreich aus dem Spiel genommen. Und so kann man festhalten, nicht nur wegen des furchteinflößenden Aussehens der Südamerikaner, dass wahrscheinlich Argentinien ohne Lionel Messi auch nur Eintracht Frankfurt ist, ne?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Also er hat auf jeden Fall sein letztes WM-Spiel bestritten, hat ja einen Tag vor dem Finale einen ja vielsagenden, einen mehrdeutigen Instagram-Post abgesetzt. Da hat er ja ein Foto, ein Gruppenfoto, also mit allen Spielern und allen Betreuern veröffentlicht und hat dann nochmal sozusagen ein großes Dankeschön ausgesprochen für all die Jahre und all das, was er so bei Weltmeisterschaften erlebt hatte. Also es war definitiv sein letztes WM-Spiel, sein 207. Länderspiel, war es auch sein letztes Länderspiel, weiß ich nicht. Lionel Scaloni wurde ja bei der Pressekonferenz darauf auch angesprochen und der argentinische Trainer hat gesagt, ja, da müssen Sie Messi fragen, also das bestimmt er, ne? Also ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo in Portugal ist Lionel Messi so groß, dass er selbst bestimmen kann, wann seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu Ende geht und ich kann mir vorstellen, dass er zumindest noch in Buenos Aires vielleicht ein Spiel bekommt, auch jetzt kein Showspiel, sondern ein Pflichtspiel oder er sagt, ich mache weiter, aber gestern hat man natürlich dann auch, während sich die Spanier auf die Siegerehrung vorbereiten durften, Tränen gesehen. Ne? Also Lionel Messi hat es geweint, als die argentinische Mannschaft dann da nochmal Richtung Strafraum ging und sich von den Fans hat feiern lassen. Und da ist wirklich keiner, da ist wirklich niemand vorzeitig aus dem Stadion gegangen. Ist ja auch für Fans manchmal doof, ne? Wenn man dann die Siegerehrung der anderen sehen muss. Aber denen war es wichtig, nochmal ihren Spielern zuzujubeln und vor allen Dingen auch Lionel Messi zuzujubeln. Der ist da mit Sprechchören gefeiert worden und dann kullerten die Tränen. Ja, das ist dann auch so. Das ist auch ein Bild dieses Endspiels, finde ich, gewesen.
Definitiv. Und ich habe da möglicherweise auch zu viel hinein interpretiert, möglicherweise aber auch nicht. Ich fand, gestern hat man gerade, als man erst Lionel Messi auf die Kurve zugehend gesehen hat und dann eben auch nochmal von hinten mit der 10 und dann eben mit dem Blick in Richtung der Fankurve, in Richtung der vielen argentinischen Fans, habe ich mir so eingebildet, dass er in dem Moment auch nochmal gemerkt hat, reflektiert hat, ja, auf der einen Seite, das war jetzt mein letzter WM-Auftritt und auf der anderen Seite fand ich aber irgendwie auch, hat man gefühlt, hat man gespürt, dass er auch nochmal wahrgenommen hat, was er eben auch in seiner Nation ausgelöst hat, was er mit den Menschen gemacht hat, dass die Haus und Hof verkauft haben, um nochmal, Klammer auf, Argentinien, aber natürlich auch eigentlich nochmal ihren Hero, noch einmal Lionel Messi live zu sehen und nochmal diese Geschichte mit ihm zu erleben. Und ich fand, das hat man gestern gemerkt und natürlich auf der einen Seite diese persönliche Trauer, aber ich glaube eben auch wieder anders als bei Cristiano Ronaldo, diese Trauer möglicherweise, ich meine jetzt nicht ganz ernst gesprochen, aber vielleicht ja auch das, und das wollte Lionel Messi natürlich auch, er wollte seinen Fans nichts schuldig bleiben. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätte er gestern so das Gefühl gehabt, so Mensch, ich hätte es doch so gerne für euch nochmal gemacht. Und eben nicht nur für sich, nicht nur zu sagen, ich bin der Lionel Messi, sondern eben für euch, für Argentinien und für die Nationalmannschaft.
Und ich wäre ehrlich gesagt auch fest davon ausgegangen, vor der Pokalübergabe sind ja noch die Spieler des Turniers gewählt worden. Bester Torhüter, bester Spieler, jüngster Spieler. Ich hätte echt damit gerechnet, dass Lionel Messi den Titel des besten Spielers bekommt. Den hat dann doch Rodri bekommen. Also ist ja klar, dass da meistens immer Leute geehrt werden, die dann auch gerade im Finale sind. Ist ja blöd, wenn man dann keinen Pokal übergeben kann. Rodri, der spanische Chefstratege, der beste Sechser der Welt, der Spieler auch mit den meisten Ballkontakten bei dieser WM, hat hat diesen Preis bekommen. Unai Simon ist ja wegen des nur einen Gegentreffers zum besten Torhüter der WM gewählt worden. Für mich war er nicht der beste Torhüter der WM. Er hatte auch nicht viel zu tun. Mir wären da andere eingefallen, vielleicht auch Diego Costa von Portugal, den ich super fand. Und Pau Cubarsí, der 19-jährige Abwehrspieler, ist dann zum besten Nachwuchsspieler gewählt worden. Das konnte ich dann wiederum nachvollziehen. Aber zu den Argentiniern, du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, wie wichtig es Messi gewesen sein könnte, sich von den Fans zu verabschieden, die alles geben. Ja, das tun sie tatsächlich. Also ich war ja auch beim Halbfinale Argentinien gegen England in Atlanta. Heute ist Montag und am Donnerstag bin ich ja von Atlanta hier nach New York geflogen. Und da war ich dann einen Tag vor dem Spiel auch wieder bei dieser großen Party Banderazzo, dieses legendäre Fahnenschwenken. Da wird dann gegrillt und die argentinischen Fans tanzen und trommeln und singen. Sie singen pausenlos, stundenlang. Und das haben sie dann auch hier in New York getan, am Times Square. Zehntausende, aber ich wollte eigentlich sagen oder erzählen, was da in Atlanta passiert ist. Da sind sie in so eine ja ziemlich graue, unschöne Gegend in der Nähe des Bahnhofs gepfercht worden, weil man eine große Fläche gesucht hatte. Und in Atlanta ist halt die größte Fläche der Olympiapark. Und auf dem Olympiapark, Atlanta war ja, wie du weißt, 1996 Gastgeber der Olympischen Sommerspiele, 84 genau. Aber es war dann tatsächlich 1996, ist so ein kleiner Running Gag der letzten und vorletzten Folge. Aber dieser Olympiapark war eben belegt, weil da das große Fanfest ist. Und deswegen mussten die Argentinier in diese doch relativ trostlose Gegend ausweichen. Und die waren da auch mit mehr als 10.000 Leuten, haben gefeiert. Und ich habe da mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem mit so einem, ich würde mal sagen, 24, 25-jährigen Jungen. Der sprach fließend Englisch, der lebte auch in den USA, ist irgendwie als Kind von Argentinien in die Staaten ausgewandert. Und den habe ich gefragt, sag mal, stimmt das eigentlich, dass es bei euch Menschen gibt, die ihr Auto oder ihr Haus verkaufen, um hier zu sein, um hier dabei zu sein? Und er sagt, ja, mein Onkel hat sein Auto verkauft und seine Möbel verkauft, um hier wochenlang durchs Land zu reisen und die argentinische Nationalmannschaft zu unterstützen. Und solche Geschichten hört man immer wieder. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die bereit waren, irgendwie 4.000 und noch mehr Dollar für Tickets auszugeben. Das war, wie gesagt, vor dem Halbfinale. Und ja, einige haben sich da wahrscheinlich in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht, vor allen Dingen gestern dann, um das Finale zu sehen. Für Kurzentschlossene gab es ja dann am Spieltag auf dieser offiziellen Zweitmarktplattform der FIFA auch noch Tickets. Die gingen irgendwie bei $10.000 pro Karte los. Ich weiß nicht, wie viele Argentinier da noch zugeschlagen haben. Aber natürlich wissen die Spieler auch, was die Fans in Kauf nehmen, was sie finanziell in Kauf nehmen. Und deswegen würde ich sagen, Argentinien ist Fan-Weltmeister geworden, weil die Stimmung, auch wenn sie gestern im Finale nicht brillant war, bei allen anderen Spielen mit argentinischer Beteiligung immer richtig gut war. Und Fußball-Weltmeister ist Spanien geworden und das völlig verdient.
Aber deswegen ist ja auch ein häufiger südamerikanischer Name Carlos, weil viele sind dann ja auch häufig ihr Carlos, wenn sie sich dann aufmachen, richtig, ne? Um die Nationalmannschaft ihres Landes zu supporten. Das ist ja völlig klar. Ja, ich meine, es gab natürlich auch die unfassbar bewegenden und schönen Geschichten, wie zum Beispiel, dass der kleine Bruder von Lamine Yamal da aufs Spielfeld gestürmt ist, um da seinem Bruder in die Arme zu fallen. Und
den habe ich neulich auch gesehen und den Vater.
Ja?
Ja, den habe ich gesehen in Los Angeles. Da war ich ja bei dem Viertelfinale Spanien-Belgien und mein Hotel war in der Nähe des Flughafens, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge drüber erzählt. Und daneben, also ich würde mal sagen, so 300, 400 Meter von meinem Hotel entfernt, war ein viel größeres Marriott-Hotel und das war das offizielle FIFA-Shuttle-Hotel. Also da sind dann halt auch Busverbindungen für die Journalistinnen und Journalisten angeboten worden, um von da zum Stadion gebracht zu werden und wieder zurück. Und da bin ich dann hingegangen und dann habe ich mich nach dem Spiel, also ich bin auch mit dem Bus dann wieder zurückgefahren, dort ausgesetzt worden, mit zwei Kollegen unterhalten, die ich kenne, zwei Kollegen vom ZDF. Und dann sagte der eine, hey, da vorne, guck mal, das ist der Vater von Lamine Yamal mit seinem Sohn. Der Vater ist ja auch noch relativ jung, also ist auch relativ früh Vater geworden. Ich weiß nicht, wie alt der Bruder von Lamine Yamal ist, aber ich würde mal sagen, der darf noch keine Cola trinken. Lamine Yamal durfte ja gestern dann, als er dann Weltmeister geworden ist, zum ersten Mal, glaube ich, auch eine Cola trinken.
Habe ich auch gehört, ja, definitiv. Ja, spannend, aber nimm uns doch nochmal wirklich mit auf deinen Weg ins Stadion bis hin zu deinem Reporterplatz. Ich meine, gestern WM-Finale, haben wir schon drüber gesprochen und natürlich auch was Besonderes, aber ich meine jetzt auch so dieses besondere Setting einfach nochmal, hat man da etwas auf dem Weg dorthin ins Stadion zum Reporterplatz auch davon mitbekommen, also wie viele Promis da ja gestern waren, waren überall VIP-Shuttles zu sehen, gab es nochmal eine besondere Sicherheitskontrolle, also was war anders im Vergleich zu den WM-Spielen, die du zuvor kommentiert hast?
Also zu den Promis komme ich gleich. Ich habe auch einem deiner Helden die Hand geschüttelt.
Robbie Williams.
Da will ich gleich. Nee, ein Fußballer, ein Ex-Fußballer. Ja, es war ja so, dass die FIFA auch schon Nachrichten verschickt hat.
Du hast Colin Kleine-Bekel im Stadion getroffen?
Der war da, den habe ich die Hand geschüttelt. Okay. Den ehemaligen Holstein-Kiel-Trikot, ja, genau. Geil. Nein, die FIFA hat ja vorher auch schon Nachrichten an Journalistinnen und Journalisten verschickt. Bitte rechtzeitig kommen, gerne eine Stunde für die Security-Checks einplanen. Das Spiel ging um 15 Uhr los und um 10.15 Uhr sind wir hier losgefahren. Wir hatten von der ARD einen Fahrer, der uns da quasi hingebracht hat, logischerweise nicht direkt vor Stadion, das ging nicht. Wir sind dann in einem Parkhaus ausgesetzt worden und sind die letzten Meter zu Fuß gegangen. Das war ganz schön, da bildeten sich die ersten Schlangen vor den Eingängen. Da standen dann die spanischen und die argentinischen Fans. Die Argentinier waren, wie gesagt, in Überzahl. Und dann kamen wir aber auch da in den Pressebereich und dann sah ich schon, oha, lange Schlange. Und wir waren zu viert, ein Kollege, zwei Kolleginnen und der Kollege und ich, wir waren irgendwie ein paar Meter weiter vorne und sind dann instinktiv in die richtige Schlange, sind da nach dem Motto Augen zu und durch mit der Menge durch dieses Mundloch und waren dann relativ schnell
Augustin und durch.
Augustin und durch, genau. Wir waren relativ schnell da an diesem Security Point, der genauso aussieht wie an Flughäfen, wo natürlich dann nochmal die Tasche durchleuchtet wird, aber jetzt auch nicht so streng, wie ich es erwartet hätte. Wir waren relativ schnell im Stadion, da gab es dann nochmal eine zweite Kontrollstelle, da musste man dann seinen Rucksack aufmachen. Wir haben natürlich als Radioreporter viele technische Geräte, dann musste das Mikrofon ausgepackt werden, das Headset musste ausgepackt werden und dann wurde da halt so ein Aufkleber oder so ein Benzel an den Rucksack geklebt und dann waren wir relativ schnell drin. Dann sind wir mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. Die beiden Kolleginnen, die so ein bisschen hinter uns waren, die hatten allerdings Pech. Die sind dann nicht mehr in diesem Bereich vorgelassen worden, in dem wir waren. Die haben anderthalb Stunden in der Schlange gestanden. Und ich habe mit unserem gemeinsamen Freund Heiko gesprochen, der in den USA lebt und der auch gestern da war. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Wir haben uns in Atlanta gesehen beim Halbfinale, weil es einfach viel zu großflächig war und weil er auch an einem anderen Platz war, in einem anderen Bereich seinen Platz hatte. Der hat gesagt, beim Super Bowl dauert so ein Security-Check für Reporterinnen und Reporter 3 bis 4 Stunden. Also ich würde mal sagen, nach anderthalb Stunden war jeder drin und wir waren irgendwie nach ein paar Minuten drin. Dann bin ich in dieses weiße Pressezelt gegangen, wo die Journalisten sich vor dem Spiel aufhalten. Es war ja noch viel zu viel Zeit bis zum Anstoß. Es ging ja erst um 15 Uhr los. Und das war so voll, dieses Zelt. Da waren so viele internationale Journalisten und dann saßen wir da und dann haben wir erst hier Jochen Breyer getroffen und Per Mertesacker saß da. Die haben sich auf das Spiel vorbereitet. Haben wir mit denen kurz gequatscht und dann haben der Kollege und ich uns hingesetzt und dann kam ein anderer Kollege. Es waren auch viele deutsche Journalisten da. Plötzlich wieder da. Teilweise auch zum Finale eingeflogen, die sonst immer über die deutsche Nationalmannschaft berichtet, die ja, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 3 Wochen zu Hause ist. Wenn ich mich nicht täusche, ist es Montag. Vor 3 Wochen sind die Deutschen rausgeflogen.
Ja, Joshua Kimmich ist so, erst seit einer Woche zu Hause. Er hat ja noch 2 Wochen, hat er ja noch alleine da im Hotel gesessen. Aber ja, genau, ich weiß, was du meinst.
Der hat noch nass durchgefeudelt, genau. Und dann kam halt ein anderer Kollege auf mich zu, mit dem habe ich dann irgendwie gesprochen. Und der kannte wiederum jemanden, der, glaube ich, mal einer deiner großen Heroes war. Der stand dann auch da bei uns. Es war ein Österreicher, der früher im Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Ganz kurz beim FC Bayern, aber viel länger bei Werder Bremen in den 90er Jahren. Und er war auch mal Assistent von Jürgen Klinsmann als amerikanischer Nationaltrainer. Wer könnte das gewesen sein?
Ihr habt Andi Herzog getroffen.
Wir haben Andi Herzog getroffen. Und Andi Herzog hat uns allen die Hand gegeben, weil er natürlich ein gut erzogener Mann ist. Und ich habe Andi Herzog die Hand geschüttelt. Ich habe aber noch viel mehr Promis getroffen. Also als wir rausgegangen sind nach dem Finale, da fuhren dann die Fox-Experten Zlatan Ibrahimovic und Thierry Henry durch die Menge. Also die gehen nicht durch die Menge, weil sie ansonsten wahrscheinlich für 10 Meter 10 Minuten bräuchten. Die wären mit so einem Golfcar dann gefahren. Die sind dann aus dem Stadion rausgefahren worden. Und die Fans liefen mit hochgehaltenen Handys hinter ihnen her und haben Zlatan, Zlatan gerufen. Thierry Henry saß hinten, der ist gar nicht so aufgefallen. Und dann habe ich, als ich dann zurück zum Parkplatz ging, da haben wir dann wieder diesen Fahrer getroffen, der uns zurück gefahren hat, weil das WM-Finale war ja in East Rutherford, das ist ja gar nicht mehr New York, sondern gehört zum Bundesstaat New Jersey, war so 10 Kilometer Luftlinie von meinem Hotel hier in New York City entfernt und da ging dann Wayne Rooney die ganze Zeit vor uns. Wayne Rooney, der ja auch irgendwie Experte war, ich glaube wahrscheinlich fürs englische Fernsehen, ich weiß nicht für welchen Sender. Es war ein Promi-Auflauf da, ging ja auch damit los, dass vor dem Anpfiff, ich würde mal sagen so eine Stunde 30 vor dem Anpfiff, Hubschrauber über dem Stadion kreisten immer und immer wieder und daran konnte man erkennen, okay, jetzt kommt Trump. Das war im Prinzip der Hubschrauber und die entsprechende Escortflotte von Donald Trump.
Ja, Wahnsinn, ne? Ich meine, und dann natürlich, wenn man dann immer wieder diese Einblendung gesehen hat, also wirklich ja who is who, ne? Wo du dir eigentlich auch die Frage gestellt hast, wie viele Karten sind denn eigentlich noch für das Volk zu bekommen? Du hast ja Heiko Olderb angesprochen, der glaube ich auch hin und wieder diesen Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. War der denn im Prinzip auch arbeitend da oder hat er sich eine Karte gekauft? Die Frage zielt darauf ab. Also weißt du, kennst du jemanden, der da für dieses Finale sich eine Karte gekauft hat und was sowas dann gekostet hat? Also ich sag mal so ganz unten angefangen.
Also Heiko hat gearbeitet und als Journalist, wenn man von diesem Spiel berichtet oder überhaupt von WM-Spielen, dann hat man eine Akkreditierung. Das ist dann sozusagen die kostenlose Eintrittskarte. Aber ja, es gibt ja dieses Dynamic Pricing der FIFA. Am Tag vor dem Spiel gingen die Tickets auf dem offiziellen Zweitmarkt bei $7,200 los. Am Spieltag selbst waren es dann 10.000. Auf den Weiterverkaufsplattformen, die da nicht offiziell waren, sind Tickets für $2,3 Millionen angeboten. Also ich habe keine Ahnung, wer die dann gekauft hat. Es war natürlich völlig absurd. Es waren ganz, ganz viele Promis da. Es gab ja nicht nur eine VIP-Liste, es gab eine VVIP-Liste. Das ist sozusagen der Promi-Status mit Sternchen. Es könnte sein, dass ich darauf noch in der Kultrubrik zu sprechen komme. Deswegen will ich jetzt hier nicht zu viele Namen droppen. Aber Donald Trump, der war ja da, auch mit Gianni Infantino, hat da die Siegerehrung durchgeführt. Es gab Pfiffe für beide. Und Donald Trump wurde ja während des Spiels kaum eingeblendet. Es gab ja auch in diesem Stadion, das gar nicht mal so toll war, verschiedene Anzeigetafeln, die gar nicht mal so groß waren wie die in Dallas, Houston oder Atlanta oder in Los Angeles. Das waren die klimatisierten Stadien, die Stadien mit Dächern, die tollen Stadien, die zum Teil über $1 Milliarde gekostet haben. Und das wären für mich auch die perfekten Stadien gewesen, um dieses Finale auszutragen. Aber die FIFA hatte sich für diese Betonschüssel, in die mehr als 80.000 Menschen passen, am Stadtrand von New York entschieden, obwohl man auch gar keine guten New York-Bilder produzieren konnte, weil die Skyline von New York einfach viel zu weit entfernt war. Aber ich glaube, man wollte das wichtigste Spiel dann an der Ostküste haben. Donald Trump ist ja ein Ostküstenpräsident. Zumindest hat er ja auch im Trump Tower auch hier seine Residenz. Und ich glaube, man wollte auf jeden Fall die bekannteste Stadt der USA, New York, dann auch zum WM-Finalort machen. Aber was ich sagen wollte, Donald Trump wurde während des Spiels gar nicht eingeblendet. Also wie das ja bei den Promis ist, die dann logischerweise viel Applaus kriegen. Und Donald Trump wurde ja auch hier bei den NBA-Finals ausgepfiffen. Und das wollte man ihm, glaube ich, bei seinem ersten WM-Spiel ersparen, weil jeder sicher denken kann, dass er dann mehr Pfiffe als Applaus ernten würde. Und deswegen wurde er gar nicht während des Spiels eingeblendet. Nur einmal auf unserem Monitor, auf unseren Reporterplätzen stehen ja auch Bildschirme. Da hat man ihn einmal hinter so einer Panzerglasscheibe gar nicht mal so scharf, gar nicht mal so klar, aber an der Seite des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gesehen.
Aber es ist ja auch das alte Sprichwort, wer hinter Panzerglas sitzt, der soll nicht im Weltfußball rumfuhrwerken, also im europäischen oder beziehungsweise im deutschen, also damit meine ich jetzt ZDF und Magenta, da wurde er regelmäßig eingeblendet und natürlich auch als Opa dann natürlich später auf dem Siegerehrungsfoto, dann auch unbedingt noch dabei sein wollte, ne, bevor Gianni Infantino ihn dann da von den Spaniern weggezogen hat, was ja auch wieder so unangenehm ist. Einfach so unangenehm. Ich meine, wenn du schlau bist, dann lässt du natürlich von dir medienwirksame Fotos produzieren, aber da weißt du, wie groß der Narzissmus ist, da weißt du, wie groß der Charakter ist, wie stark der Charakter ist, der über allem steht, und dann ist es auch egal, wie es auf die anderen Menschen wirkt. Hauptsache, du bist da, wo du dich siehst. Und auch nochmal ein weiterer Gedanke zu diesem Finalort, und wir können bestimmt auch nochmal auf die Halbzeitshow und ganz generell auf die Show auch eingehen, finde ich, ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wie viel Fußball ist eigentlich übergeblieben? Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn wir eine Fußball-Weltmeisterschaft hatten, ja, wo war sie denn jetzt eigentlich? War sie tatsächlich dann in Kanada, in Mexiko auch noch wirklich? Ich meine, dann wird da nur vor Anpfiff die amerikanische Hymne gespielt, obwohl du ja eigentlich diese Co-Gastgeber hast und obwohl du ja eigentlich auch dieses Endspiel hast, das ja gleichzeitig auch das Endspiel der Weltmeisterschaft von Mexiko und gleichzeitig auch das Endspiel der Weltmeisterschaft von Kanada ist. Okay, klar, sag ich mal, wird im Kanadischen halt auch häufig dann die amerikanische Nationalhymne mitgespielt, aber eigentlich wird ja auch die kanadische gespielt, und wo war eigentlich die mexikanische? Also am Ende muss man sagen, waren auch Kanada und Mexiko die Steigbügelhalter für die WM, die am Ende eigentlich in den USA stattgefunden hat?
Ja, also bei der Siegerehrung waren ja Mark Carney, der kanadische Premierminister, und Claudia Sheinbaum, die mexikanische Präsidentin, auch dabei. Aber auch dadurch, dass diese beiden Co-Gastgeber ja gar nicht mehr so viele Spiele in der entscheidenden Phase hatten, geht die WM natürlich mit Donald Trump nach Hause. Das war ja auch sein großes Ziel. Und es kam ja auch vor ein paar Tagen zum Treffen im Trump Tower hier in der Fifth Avenue. Das war ganz interessant. Da war ich da gerade in der Nähe, weil ich noch ein bisschen shoppen wollte, noch ein bisschen was mitbringen wollte für die Daheimgebliebenen. Und dann war da plötzlich eine riesengroße Straßensperre, und plötzlich haben die Leute sich auf den Boden der Fifth Avenue gesetzt und sich fotografiert mit diesen riesengroßen Hochhäusern im Hintergrund, und Polizisten haben die Straße abgesperrt, und dann waren auch so Müllautos in die Einfallstraßen gestellt, die waren quasi auch so Wellenbrecher, ganz, ganz viel Polizei, ganz viel Security, und dann hat mich eine Polizistin darüber aufgeklärt, warum das Ganze. Ja, the President ist im Trump Tower, man konnte den Trump Tower sehen, und das war der Tag und der Moment, als er sich dort mit Gianni Infantino traf. Und da ist denn ja auch der legendäre Satz von Gianni Infantino gefallen, den möchte ich mal zitieren, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das genauso siehst wie Gianni. Dies war und ist nicht nur die großartigste Weltmeisterschaft aller Zeiten, es ist das großartigste menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat. Die FIFA ist der offizielle Glücksversorger der Menschheit. Drunter macht es Gianni Infantino nicht, und Donald Trump hat ja bei derselben Veranstaltung gesagt, wir machen das ganz schnell wieder. 2038 wollen sich die Amerikaner dann wieder bewerben, aber dann ohne Mexiko und Kanada. Die lassen wir dann weg. Das waren die Worte von Donald Trump.
Die einzige Frage, die mir natürlich dann noch übrig bleibt, war Kevin aus Kevin allein in New York eigentlich auch im Trump Tower dabei, und durfte er da auch noch möglicherweise mit am Tisch sitzen und Orangensaft oder im Konferenzraum Stockholm so aus diesen kleinen Granini-Fläschchen noch mittrinken und diese Kekssammlung, die da wahrscheinlich auch noch steht. Ja, ich meine, es ist ein Wahnsinn, es ist eine Inszenierung gewesen. Das war natürlich auch im Großen und Ganzen, wer wird Millionär, ne? Oder wer ist schon Milliardär und wer darf als
Milliardär?
Aber ich meine, so, wenn du dir die Sendung Wer wird Millionär und den Telefonjoker anguckst, ich meine, das wurde natürlich auch relativ häufig gebracht, dieses Beispiel. Also inwiefern Politik in Sportpolitik eingegriffen hat, beziehungsweise inwiefern diese Wechselwirkung erzeugt wurde, ein Stück weit Perversion. Auf der anderen Seite, ich habe auch mit einem Freund drüber gesprochen und auch ein bisschen drüber diskutiert. Es ist natürlich auch so, dass, und ich finde, es gibt genug Grund, immer und auch gerne immer wieder auf Donald Trump und auf Gianni Infantino einzukloppen. So, ne? Also definitiv. Müssen wir gar nicht drüber streiten. Was aber natürlich trotzdem auch recht einfach ist, oder womit man es sich auch häufig recht leicht macht, und jetzt dive ich ganz kurz ein bisschen deeper in die Politik, das sind ja nicht die einzigen Menschen auf diesem Planeten oder Staatsoberhäupter, die wahrscheinlich vielerlei Haltung und vielerlei Werte, die wir verkörpern oder denen nicht entsprechen. Damit will ich nur sagen, ob jetzt irgendwie in Mexiko irgendwie alles gut ist mit den Kartells, mit den Drogenkartells und mit der Wechselwirkung, mit der Korruption, mit der Regierung, so, ne? Das wird dann aber nicht angesprochen, sondern es wird im Prinzip so der Buhmann, den man als Buhmann kennt, der wird ausgemacht und Gianni Infantino, und dann schafft man natürlich auch so ein Feindbild und zeigt mit dem Finger auch nur auf einen. Und damit will ich nur sagen, da fehlt mir manchmal ein bisschen die Bandbreite im Großen und Ganzen. Weil es ist, wie gesagt, ja sehr, sehr leicht, weil Donald Trump natürlich genügend ausreichend Angriffsflächen bietet. Aber er ist ja nicht der einzige von den insgesamt 48 Mannschaften, waren das, ne, die an der WM teilgenommen haben. Nicht der einzige Staatsoberhaupt, der, sag ich mal, jetzt sich mit Fehltritten schmückt. Und von daher denke ich mir manchmal, sollte man schon auch ein bisschen größer den Fächer aufziehen, wenn es darum geht, Kritik zu äußern.
Ja, aber wir sind ja ein Fußball-Podcast, wir bewegen uns im Fußballkosmos, und da ist natürlich Gianni Infantino der Empfänger der Kritik. Er will ja die WM auch von 48 auf 64 Mannschaften ausweiten, ja. Vielleicht sogar da schon 2030. Er muss 2027 sich zur Wiederwahl stellen als FIFA-Präsident, hat von 200 Verbänden, insgesamt gibt es nur 211, schon Unterstützungsschreiben erhalten. Da ist im Prinzip auch alles geregelt. Also er wird 2027 zum FIFA-Präsidenten wiedergewählt werden. Er hat 16 Milliarden Dollar mit dieser WM eingenommen. Er hat Hydration Breaks eingeführt, damit die Werbespots laufen, damit noch mehr Geld in die Kassen der FIFA kommt, und das hat er so durchgewunken. Und er hat ja auch dadurch geschafft, das erzähle ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge, dass ein Fußballspiel nicht mehr aus zwei Halbzeiten, sondern aus vier Vierteln besteht. Und dann hat er auch noch die Halbzeitshow eingeführt und damit ja auch er hat ja diese ganze Fußball-WM im Prinzip so konfektioniert, dass sie amerikanischer kaum sein könnte. Es gab jetzt auch Ringe, wie im US-Sport, für die Gewinner. Also die Spanier haben 30 Ringe erhalten. Das ist ja alles nicht so schlimm, das lasse ich mir ja gefallen. Aber diese Halbzeitshow, 15 Minuten Pause sind normalerweise gesetzt beim Fußball, damit die Spieler auch nicht abkühlen, damit dadurch auch nicht die Verletzungsgefahr steigt. Gestern hat diese Halbzeitshow, ich glaube, 27 Minuten und ein paar Sekunden, 27 Minuten und 20 Sekunden waren es, glaube ich, gedauert. Sag du doch mal, du hast es ja im Fernsehen gesehen, hast dadurch ja vielleicht sogar noch einen viel komprimierteren und vielleicht auch teilweise besseren Eindruck. Wie hat dir diese Halbzeitshow gefallen?
Also ganz generell muss ich sagen, finde ich es irgendwie immer toll, wenn Menschen etwas kreieren und etwas schaffen und auch für etwas stehen. Worauf ich hinaus will, du weißt ja auch, dass ich im Beachvolleyball-Kosmos seit vielen Jahren unterwegs bin, und da geht es natürlich auch in allererster Linie um den Sport, aber danach natürlich auch um Entertainment. Und die Frage ist, wer hat's erfunden? Das waren natürlich die Amerikaner. Und dieses Orgelgespiele und so, das gab es schon früher auch bei den Chicago Bulls. Und das haben dann irgendwie die Europäer und die Asiaten und die Afrikaner natürlich auch ein Stück weit, also die Menschen auf der ganzen Welt, die gesagt haben, wir wollen Sport-Entertainment machen, wir wollen das kopieren, und haben das dann im Prinzip auch so gemacht. So, also das erstmal als Grundlage. Aber dennoch ist es natürlich so, wenn du dir das anguckst und wenn du dir das wirklich auf die Fahnen schreibst, wir sind das Beste und wir bringen Menschen zusammen und wir das, dann weißt du ja, dass es ein potemkisches Dorf ist und die Menschen ja nicht blöd sind, sondern die Menschen haben immer eine Intuition, die haben eine Empathie für eine Situation und die spüren ja und die fühlen ja, was davon ist real. Und wenn dann wirklich der WM-Pokal aus dem Louis Vuitton-Koffer rauskommt, weil man da auch noch mal, ich sag jetzt mal, 100 Millionen von Louis Vuitton bekommen hat, wenn dann jetzt wirklich das sportliche Geschehen in den Hintergrund rückt und sei die Show auch noch so toll und sei sie auch noch so gut choreografiert und dass die Geigenspieler da auch nochmal mit rudern, wie die Norweger es gemacht haben, und dass Madonna Ronaldinho und der dicke Ronaldo da auch nochmal um die Ecke kommen und so weiter und so fort. Das ist ja in dem Sinne eine ganz gute Idee, aber das ist natürlich, wie ich finde, es passt einfach nicht. Also nach meiner Auffassung von einem Fußballspiel passt es da nicht rein. Und deswegen habe ich ein Störgefühl und kann sagen so, ja, Entertainment schön. Und wenn ich das denn irgendwie sehen will, dann gehe ich zum Robbie Williams Konzert. Oder wenn ich das jetzt sehen will, dann gehe ich zum Black Eyed Peas Konzert. Oder wenn ich das sehen will, dann hole ich mir Tickets für Madonna oder für Helene Fischer, weil die touren dann auch von der Decke. Aber dann weiß ich irgendwie so, das passt und gehört auch in diesen Rahmen. Aber das ist ja wirklich das beste Beispiel oder die beste Metapher, die man bringen kann. Diese Halbzeitshow hat den Rahmen gesprengt. Es gab die längste Halbzeitpause in der Geschichte des Fußballs. Vielleicht mal mit irgendwelchen Abzügen, wenn irgendwo mal Wasser auf dem Spielfeld stand und man erst irgendwie später wieder anfangen konnte oder. Aber du weißt, was ich meine. Und das hat den Rahmen gesprengt. Und ich finde, das hat auch den Rahmen des Erträglichen gesprengt. Und deswegen muss ich sagen, schön gemacht, aber falscher Ort und falscher Zeit. Punkt. Um das jetzt
umzusetzen. Ja, der Chef der Halbzeitshow hat ja auch noch in einem Interview gesagt vor ein paar Wochen, nein, also wir werden auf jeden Fall den Fußball respektieren, das wird nicht länger als 15 Minuten dauern. Da habe ich mich auch gefragt, wie wollen die das denn schaffen, wenn da so viele Künstler auftreten und allein deren Auftritte 11 Minuten dauern sollen und am Ende waren es wie gesagt 27 Minuten. Ich bin auch eher jemand, der, wenn ich jetzt sagen wir mal privat ins Stadion gehe, der braucht die Halbzeit, um einmal pinkeln zu gehen und um neues Getränk ja. zu holen und dann ist man ja bei dem ganzen Gedrängel und Schlange stehen auch genau 15 Minuten beschäftigt und genau das ist die Zeit, die ich in der Halbzeit brauche. Ich muss mir sowas nicht angucken, ja. aber im Stadion selber habe ich das dann als kurzweilig empfunden und war tatsächlich überrascht, dass es am Ende 27 Minuten gewesen sind. Es war so eine Reizüberflutung, weil wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und dir das im Fernsehen anguckst, dann bekommst du das natürlich dann auch alles ein bisschen komprimierter und wirst ja von der Kamera auch genau da mit deinen Augen hingeführt, wo gerade das Hauptaugenmerk drauf liegt oder wo gerade im Prinzip was passiert. Und ich habe in diese Stadion geguckt und habe Madonna gehört und habe so überlegt, wo ist sie denn jetzt? Ah, wo ist sie denn jetzt? Und habe ich selber auf meinen Bildschirm geguckt, der wie gesagt auf meinem Reporterplatz stand und sah, ach okay, Madonna wird jetzt hier von Ronaldinho und Ronaldo begleitet und mit diesem Buggy da ins Stadion reingefahren. Schön fand ich, als Ted Lasso Justin Bieber eingewechselt hat und als Justin Bieber dann anfing, Gitarre zu spielen und zu singen. Es hat gepasst zu dieser WM, es hat gepasst zu diesem Finale, aber ich brauche sowas nicht. Eine Frage habe ich an dich noch, weil ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, als wir zurückgefahren sind, im Auto saßen, bekam der eine Nachricht von seiner Frau und meinte, der Ton sei schlecht gewesen. Irgendwie hätten die Tonprobleme gehabt bei der Halbzeitshow. Hast du das auch so empfunden?
Nee, aber also ich habe es gestern bei Magenta geschaut. Ich war bei Freunden und habe es da bei Magenta geschaut und da war das tatsächlich immer so und wir vermuteten erst, dass es an dem Fernseher lag, der inzwischen in die Jahre gekommen ist, dass es eben daran lag, dass der Ton mal lauter und dann mal wieder leiser war, dann mal wieder lauter war und dann mal wieder leiser war. Aber das war auch während des Spiels und nicht nur in der Halbzeitpause der Fall. Aber wenn die das auch in der Halbzeitpause wahrgenommen haben, dann war es tatsächlich wohl so, dass es da möglicherweise auch Tonprobleme gegeben haben muss.
Dann gab es vielleicht Tonprobleme. Ja, in die Jahre gekommen ist diese Folge ja auch, was die Anzahl der Minuten angeht. Wir sind schon fast in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mit unserer Kultrubrik weitermachen?
Komm, das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Sag du doch mal, wer anfängt. Das darfst du dir aussuchen.
Komm, dann fange ich an und zwar ein letztes Ranking-Spiel, bevor wir endlich wieder spielen. Wer hat für Holstein Kiel und den FC St. Pauli gespielt? ich bin da übrigens, Marin fiel mir neulich auch noch ein.
Markus Marin?
Ja.
Der hat für Holstein Kiel gespielt?
Na hier, der der Stürmer Marin, nicht Markus Marin. Wie hieß der denn nochmal?
Markus Marin hieß der. Du meinst, ich rede nicht von Marco Marin, Nationalspieler, ja. WM-Teilnehmer 2010. Ich rede von Markus Marin.
Ja, genau.
Der ein sehr entscheidendes Tor geschossen hat für St. Pauli. Das Tor hat damals den Abstieg von der zweiten in die dritte Liga verhindert.
Ja, genau. Der hat auch mal für Holstein Kiel gespielt.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, also von daher, wir sind mit einem Auge natürlich schon in Südfrankreich im Urlaub, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch schon wieder gedanklich am 8.8.2026, wenn die zweite Liga wieder losgeht. Aber es soll nochmal um die WM gehen. Ich möchte mit dir nochmal ein Ranking-Spiel spielen, und zwar die Top, deine Top-Fußballer, deine Top-Athleten dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Das heißt nicht, dass alle dabei sein müssen, die du top findest, aber ich habe jetzt eine Auswahl von 10 Spielern und du rankst sie von 1 bis 10. Wir fangen mal an.
Okay.
Kylian Mbappé.
2.
Kylian Mbappé, 2. Michael Olise.
9.
9. Erling Haaland.
4.
Kai Havertz.
10.
Lionel Messi.
1.
Lamine Yamal.
6.
Dennis Undav.
11. Nein, 7. 11 gibt's ja nicht.
Harry Kane
kommt dann auf die 5.
Mikel Merino.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dann ist noch die 8 frei und die 3 ist noch frei. Dann kommt Mikel Merino auf die 8.
Und Jude Bellingham.
Ja, auf die 3. Das ist ja sogar angemessen. Also das Tor zum 6:4 im kleinen Finale war ja überragend. Es gab noch nie einen Engländer, der so viele Tore bei einer WM geschossen hat wie Jude Bellingham, nämlich 7. Damit kann ich leben, auch wenn natürlich Undav zu hoch ist.
Das ja. War mein kleines Rankingspiel. Und wir bekommen uns wegen Merino nicht in die Wolle, sondern wir fragen: Was hast du für mich vorbereitet, lieber Michael?
Ja, ich habe ja schon von den vielen Promis gesprochen. Wir kriegen ja dann am Tag des Spiels und auch teilweise einen Tag vorher schon so eine Übersicht, wer denn alles da sein wird. Normalerweise ist das, ich weiß gar nicht, das wird dann bei Teams verschickt, Microsoft Teams, ist das ein PDF-Dokument. Und das waren, glaube ich, für gestern 6 oder 7 Seiten. Ich will dir jetzt mal ein paar Namen vorlesen und du sollst mir sagen, war die Person tatsächlich gestern im Stadion oder nicht. Es gibt hier nicht nur eine VIP-Liste, sondern auch eine VVIP-Liste, auch mit extra Eingängen für die Prominenten und dann noch für die etwas prominenteren Prominenten. Es geht los mit Brad Pitt.
Brad Pitt war gestern im Stadion.
Genau. Tom Brady.
Auch im Stadion.
Richtig. Zinedine Zidane.
Auch im Stadion.
Richtig. Tim Walter.
Der war nicht im Stadion, der war noch in Saalfelden.
Stimmt, Saalfelden weiß ich nicht, aber er war nicht im Stadion. Jay-Z.
Jay-Z muss da gewesen sein, ja.
Richtig, Mick Jagger.
Ja, Mick Jagger haben wir natürlich gesehen.
Stimmt, Johannes Oerding.
Johannes Oerding, der deutsche Mick Jagger, der war nicht im Stadion.
Richtig. Daniel Craig.
Daniel Craig war im Stadion.
Stimmt. Jessica Alba.
Jessica Alba, nach der die Basketballmannschaft von Berlin benannt ist, die war ja nicht im Stadion.
Doch, Jessica Alba Berlin war im Stadion. Bettina Tietjen.
Tja, meine Damen und Herren, die war gestern nicht da, denn die war am Sonntag noch auf Sendung. Mit meinem Kochmobil war ich unterwegs im neuen Land und habe ein bisschen was von der Apfelblüte mitgebracht. Und da habe ich natürlich auch wieder zurückgegeben auf Bettina Tietjen. Die war gestern nicht im Stadion, meine Damen und Herren.
Das stimmt, Rainer. Carlos Alcaraz.
Der war im Stadion.
Ja, Lindsay Vonn.
Lindsay Vonn. Die war auch im Stadion.
Stimmt. Und Wolfgang Schwenke.
Wolle? Nee, Wolle musste natürlich den nächsten, das Geld freimachen für den nächsten Großtransfer, den Holstein Kiel tätigen wird. Der war nicht im Stadion.
Richtig, das ist so. Ja, das war mein kleines Quiz. Ich habe auch noch einen Song für unsere Spotify-Liste. Natürlich kommt da jetzt ein Künstler, in diesem Fall sogar eine Künstlerin drauf, die gestern auch Musik zum Besten gegeben hat. Maradona. Ach nee, Maradona heißt die ja gar nicht. Madonna meine ich. Mit Music. Madonna Music. Es ist meine Music für unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Genauso wie dieser Podcast.
Okay, dann packe ich rauf I'm a Believer von den Monkees. And when I saw her face, no, I'm a Believer. Und zwar glaube ich natürlich immer an das Gute im Menschen und auch das Gute im Fußball. Und Glaube, sagt man ja so schön, Liebe und Hoffnung kann auch am Ende Berge versetzen. Aber möglicherweise wird auf dem der FIFA auch immer oben Schnee liegen. Und am Ende wird das die Eisspitze sein, die rausschaut und der Unterbau ist verseucht. Also, I'm a Believer von den Monkees. Und ja, übrigens, was ich noch sagen wollte, es kann gut sein, deswegen behaltet diesen Podcast auch in der offiziellen Pause im Blick. Also abonniert ihn, schaltet die Bimmel ein, wenn ihr nicht auch mal sagt, so, ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause von diesem Quatschkopf oder diesen Quatschköpfen von meinen Lieblingsmoderatoren hier in diesem Podcast, dann ist es auch fein. Ansonsten bleibt mit der Bimmel dabei, denn es kann möglicherweise auch noch das ein oder andere Sommerinterview in diesem Podcast geben, das wir nochmal einstreuen, bevor wir dann zurückkehren, wenn die Fußball-Bundesliga wieder losgeht.
Das wird im August sein, genau, weil wir jetzt beide erstmal Urlaub machen. Ihr könnt uns folgen, auch bei Instagram, anstoß-podcast. Da könnt ihr auch Anregungen posten, uns anschreiben. Ihr könnt dort mit uns in den virtuellen Austausch treten. Übrigens auch bei Apple Podcasts und bei Spotify. Kommentiert diese Folgen. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit, einen schönen Sommer. Und eine gute und sichere Fahrt jetzt in den Süden. Ich gehe jetzt gleich mal frühstücken, werde mich von den Kollegen verabschieden. Die verteilen sich dann auch alle in die vier Himmelsrichtungen. Und dann ist die WM tatsächlich zu Ende. Ich war 39 Tage hier, 104 Spiele hat es gegeben. Und das 104-Beste habe ich gestern live im Stadion gesehen. Ich bin beeindruckt.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein bisschen die Social-Media-Maus, die hier dann auch die Social-Media-Kanäle so ein bisschen beäugt und bewacht und da natürlich dann auch Feedback bekommt. Also es gab ganz, ganz viel Feedback und viele haben auch mir nochmal geschrieben, teilweise auch Menschen, die ich so kenne, privat kenne, die nochmal gerne und nochmal lieber reingehört haben in diesen Podcast, gerade weil du eben so viele Insights auch schildern konntest, ein bisschen behind the scenes uns ja wirklich mitgenommen hast zu dieser Weltmeisterschaft. Also wirklich auch vielen, vielen, vielen Dank. Das kann ich übrigens auch nochmal so weitergeben. Mir haben diese Folgen wirklich ganz, ganz viel Spaß mit dir gemacht. Wie sie ja eigentlich immer machen, auch bei Holstein Kiel gegen Greuther Fürth und St. Pauli gegen Darmstadt, macht es mir natürlich auch Spaß. Aber diese Folgen waren wirklich ganz, ganz besonders. Da ein ganz großes Dankeschön und dass du da deine Freizeit auch noch für geopfert hast. Und von daher würde ich sagen, komm gut nach Hause. Es war wie immer eine Freude, einen schönen Urlaub und dann auch schon wieder bis ganz bald. Vielen Dank.
Ja, das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück. Ach, jetzt reicht's aber auch, ne? Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. Ich möchte nicht gleich dastehen wie Lionel Messi vor der argentinischen Fankurve. Deswegen lass uns das Ganze jetzt bitte beenden.
Alles klar. Mach's gut. Bis bald.
Tschüss.
Au revoir.
Anstoß, der Fußball-Podcast.